Ich freue mich, mit euch heute im Gottesdienst teilnehmen zu dürfen und auch, dass wir Gottes Wort uns anschauen dürfen. Letztes Mal, dass wir zusammen waren, waren wir zusammen am Ende von Kapitel 4 in 1. Thessalonicher, wo wir in unserer Zeit zusammen über das Schicksal von verstorbenen Gläubigen gelernt haben und auch von denjenigen, die Gläubigen, die auch leben werden, wenn Jesus zurückkommt. Ich möchte euch einladen, eure Bibel heute zu 1. Thessalonicher Kapitel 5 aufzuschlagen. Ihr kennt sicherlich jetzt die Reihenfolge, dass ihr gleich hinter mir oder auf eurem Bildschirm zu Hause sehen sollt, die verschiedenen. Warte ganz kurz. Die verschiedenen Themen und Punkte, die wir gesehen haben. Durch unsere Studie haben wir vieles gelernt über Gott, was er von uns erwartet, worauf er sich konzentriert, auf sein Evangelium für die Welt, seine Liebe für Gläubige, wie wir in unserer Gehorsam wachsen sollen. Und letztes Mal, wie ihr ja hier auf der Leinwand sieht, wie Gott den Tod überwindet, wie er bereits durch Jesus den Tod überwunden hat und wie wir das persönlich erfahren werden in der Zukunft, so wie uns, als auch diejenigen, die schon verstorben sind. Und heute kommen wir zu Kapitel 5, Vers 1 bis 11 und die Vollendung deiner Errettung. Und was das genau heißt, werden wir heute in unserem Zeit zusammen sehen. Ich lese die ersten 11 Versen vor. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Heil und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Lass uns vor dem Herrn gehen, zusammen beten. Herr, wir brauchen deine Hilfe heute. Wir brauchen deine Gnade. Wir wollen, dass du uns zurüstest durch die Wahrheit in diesem Text, um die Herausforderungen, die Gefahr, die Furcht, die wir in dieser kommenden Woche davon konfrontiert werden, richtig damit umzugehen können. Weil wir wissen, dass du dein Wort bereit gegeben hast, um uns zu helfen, um uns zu schützen, um uns zu ändern. Wir bitten dich im Namen Jesu, dass du uns änderst heute durch die Wahrheit, die wir heute ansehen werden. Im Namen Jesu bitten wir dich. Amen. Schau mal, ob dir diese Szene bekannt vorkommt. Es ist 19 Uhr, vielleicht morgen. Vielleicht bringst du die Kinder ins Bett, vielleicht hast du keine Kinder. Aber du beschließt, dich zu entspannen. Du schaltest die Nachrichten ein, vielleicht Tagesschau. Ach ja, US-Wahl, Krieg in diesem Land, Corona, Wirtschaftskollaps. Stimmt, vielleicht entspannen und die Nachrichten heutzutage passen im Moment nicht so gut zusammen. Also geht man auf Facebook oder Social-Media-Netzwerken. Lustige Bilder, auch Corona und Kurzarbeit für diesen Freund oder jenes auch vielleicht nicht so gut zusammenpasst. In dieser Nacht oder am nächsten Morgen, du gehst zu deiner stille Zeit mit der Bibel lesen. Zufällig bist du im Buch der Offenbarung. Auch nicht der friedlichste, entspannteste Lesestoff. Aber für viele, die die Bibel gelesen haben oder aus Büchern oder Filmen von der Endzeit gehört haben, ist es kein Geheimnis, dass sich die Dinge für die Welt verschlechtern sollte. Wenn du diesmal aber darüber nachdenkst, kommst du auf der gleiche Gedanke, den du schon einmal gehabt hattest. Wie viele der schlimmen Dinge, die ich gelesen habe oder von denen ich gehört habe, werden in der Welt wirklich passieren? Oder noch persönlicher, wie viel werde ich wirklich durchleben müssen? Das sind sehr wichtige Fragen. Egal, ob es gerade jetzt ist, wo du dich Sorgen über den Mangel an Frieden und Sicherheit in der Welt machst oder in der Zukunft schaust. Es ist eigentlich natürlich für uns allen, dass wir alle von den Dingen, die um uns herum, die wir sehen oder gegen die wir etwas tun können, Frieden und Sicherheit erwarten und wollen. Wir wollen, dass aus den Dingen, die wir sehen oder gegen die wir was tun können, dass wir Sicherheit und Friede daraus ziehen, für uns selbst wollen. Aber nach unserem heutigen Text, unserer heutigen Passage, gibt es etwas, das du eigentlich tun kannst. Und es gibt Frieden und Sicherheit. Aber nach unserem Text auch werden Frieden und Sicherheit nicht von dort kommen, wo die meisten Menschen in der Welt sie erwarten. Denn nach unserem Text sehen wir, dass die Errettung vor dem kommenden Gericht nur durch Jesus geschieht. Die Errettung vor dem kommenden Gericht geschieht nur durch Jesus. Und heutzutage erwarten vielen, dass Sicherheit und Rettung aus politischer Sicht kommen, aus Gesundheitsmaßnahmen kommen werden. Aber die Rettung vor dem kommenden Gericht geschieht nur durch Jesus. Und die richtige Reaktion auf diese Tatsache ist, deshalb konzentriere dich darauf, dass Jesus das Heilwerk vollenden wird. Er hat das Heilwerk schon begonnen. Wir haben das letztes Mal gesehen, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dass für ihn das Werk tatsächlich vollendet ist, für ihn und seinen Dienst hier auf der Erde. Aber für uns ist das persönlich noch nicht erfahrbar, was alles für uns heißt. Vielleicht hörst du das und es dir scheint, dass vielleicht noch mehr zu tun geben soll. Es muss mehr geben, was ich tun kann, außer einfach mich darauf konzentrieren, dass Jesus sein Heilswerk vollenden wird. Die Tatsache ist, dass das, was Gott von uns verlangt, nicht auffällig oder so beeindruckend ist, was wir in unserem Text heute sehen werden. Es scheint eigentlich nicht so groß und drastisch und cool. Aber was er verlangt, kannst du auch nicht allein schaffen. Es ist eigentlich ein bisschen demütigend, dass das, was Gott von uns verlangt, so einfach sein kann, aber auch so unmöglich für uns sein kann. Aber Gott sei Dank macht er es durch seine Gnade möglich. Du kannst dich darauf verlassen, dass Jesus dich vollständig retten wird. Eigentlich gibt es zwei Kategorien von Menschen in unserem Text heute. Und es gibt zwei Kategorien von Zuhörern heute. Du gehörst heute zu einer Gruppe oder der andere. In der ersten Gruppe gehörst die große Mehrheit von Menschen. Die sind die Leute, die nicht glauben, dass was in Gottes Wort steht, oder Herr Jesus nicht als ihren persönlichen Retter kennen. Und in der zweiten Gruppe sind alle, die Gottes Botschaft in der Bibel verstanden haben und an Jesus, Gottes Sohn, als ihren Retter geglaubt haben, abgesehen von ihren eigenen Werken. Unser Text heute wird drei Tatsachen für uns auslegen, die entscheidend sind für jede von uns. Gott wird sich an beide Gruppen heute wenden. Ob es sei, dass du dich noch nicht für Jesus entscheiden hast oder dass du bereits ein Kind Gottes bist, Gott weist direkt auf Jesus als der einzige Hoffnung für jedermann. Die erste Tatsache, die Gott durch Paulus hier anspricht, liegt noch in der Zukunft. Gottes zukünftigem Gericht über die Welt wird nichts im Weg stehen. Wir sehen im Vers 1 bis 3, dass zumindest, wir müssen das ein bisschen modifizieren, nichts menschlich im Weg stehen wird. Gottes Gericht wird unerwartet kommen, trotz wiederholter Warnungen. In Vers 1 bis 2 schreibt Paulus von den Zeiten und Zeitpunkten, und diese Begriffe kommen ursprünglich von dem Herrn Jesus sich selbst, von Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 7, wo seine Jünger ihm gefragt haben, ja, was soll nun denn jetzt sein? Du bist auferstanden, wir haben an dich geglaubt, und was soll nun jetzt passieren? Wirst du den Reich wieder Israel herstellen? Und Jesus hat ihnen geantwortet, die Zeit, die Zeiten und die Zeitpunkte werdet ihr nicht davon informiert werden, was der Vater alles in seine Hände hält, was er für seine Pläne hat. Und dann geht Paulus weiter und ermutigt die Thessalonicher, dass sie seine Lehre schon für sich selbst genommen und persönlich angewendet hat. Braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Sie hatten alles bekommen von Paulus, was sie benötigt zu wissen. Und dann geht er weiter in Vers 2, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Paulus wusste, dass die Thessaloniker schon von ihm und Timotheus über dieses Thema vieles gehört hat. Er musste sie persönlich gelehrt haben. Aber um euretwillen werde ich ein bisschen tiefer darauf eingehen, was der Tag des Herrn heißt. Der Tag des Herrn bezieht sich nicht auf nur einen einzigen bestimmten Tag, sondern auf eine Phase oder besser gesagt eine Zeitalter, eine zukünftige Zeitalter. Es ist eigentlich noch ein zukünftiges Zeitalter und war auch damals. Im Alten Testament sprach Gott schon durch viele seiner Propheten über diesen Tag. Zum Beispiel lesen wir von dem Tag des Herrn in Jesaja Kapitel 13, Joel Kapitel 2 und in anderen Stellen. Es wird durch ihren Aussagen klar, dass diesen Tag, diesen Zeitalter, diese Phase nicht einen angenehmen Tag sein wird, sondern einen Tag des Gerichts. Man geht schnell dann weiter im Neuen Testament in die Alte der Gemeinde und diesen Tag des Herrn würde auf Jesus Christus darauf bezieht. Und es würde sogenannt Tag des Jesus Christus, Tag des Herrn Jesus. Wer würde dann an diesem Tag des Gerichts verurteilt und wofür? Die Propheten bezeichneten den Tag, an dem Gott in die Geschichte eingreifen wird, um sein gerettetes Volk zu rechtfertigen, seine Feinde zu vernichten und sein Reich zu errichten. Diesen Gericht bezieht sich eigentlich auf diejenigen, die Gott in dieser Zeit verweigert haben und abgelehnt haben. Und wie beschreibt Jesus und wie schreibt Paulus, wie diesen Tag geschehen wird? Er wird so kommen wie ein Dieb in der Nacht. Der ganze Punkt, auf den Paulus hinaus will, ist, dass zu dem Zeitpunkt, da der Tag des Herrn kommt, diejenigen, die Gott verworfen haben, selbst überrascht sein werden, dass es einen Angriff auf ihr Reich gibt. Wenn es eine Sache gibt, die über den Zeitpunkt der Wiederkunft des Herrn sicher ist, ist es eigentlich, dass wir uns des Zeitpunkts nicht sicher sein können. Wir wissen eigentlich nicht. Und die Welt weiß auch nicht, wann diesen Tag des Herrn kommen wird. Aber bestimmt und klar ist es, dass diesen Tag kommt. In Vers 3, wir lesen noch weitere Merkmale diesen Tag. Gottes Gericht wird unausweichlich Verwüstung bringen, trotz höchster Sicherheit. Wir haben gesehen, dass vom Alten Testament her bis in der Zeit des Neuen Testaments, dass wiederholte Warnungen gegeben werden. Aber die Leute, sie gehen weiter fort, ständig ihre Sicherheit und ihre Friede in andere Quellen zu finden als in Gott. Und Gottes Gericht wird unausweichlich Verwüstung bringen, trotz der höchsten Sicherheit, die Menschen für sich selbst beschaffen wollen. Wenn sie nämlich sagen werden, eigentlich in dem Moment, heißt es im Text, Friede und Sicherheit, wenn sie sagen, wir haben das erreicht, ich habe das schon, ähnlich wie vor einigen Wochen, als Martin über den Gleichnis von dem reichen Mann, in dem Moment, dass er für sich selbst gesagt hat, ich habe alles, was ich brauche, Herz, nimm deine Ruhe. In dem Moment hat Gott sein Verderben ihm angekündigt. Und für die Leute, die diesen Tag erfahren, die diesen Tag sehen werden, in dem Moment, wenn sie gesagt haben, wir haben das schon erreicht. Endlich Friede und Sicherheit. Und diese Friede und Sicherheit bezieht sich auf Friede und Sicherheit für sich selbst, um dass sie tun können, was sie wollen. Autonom von Gott. Selbstständig von Gott. Und das Verderben wird sie plötzlich überfallen. Wie die Wehen einer schwangeren Frau, diese Trauen, dass sie erleiden müssen, da alle ihre Sicherheitsmaßnahmen überfordert sind. Alle Mütter wissen bestimmt, worauf diese Wehen sich bezieht. Sie wissen, ich habe es persönlich an die Jessica zweimal gesehen, dass wenn jedes Mal in diese Wehe kommt, es ist unausweichlich, es ist unvermeidbar, es ist unmöglich, dass es zu Ende kommt, ohne dass es weiter bis ganz am Ende dazu ausgeführt wird. Und so schlimm ist es eigentlich für die Menschen an diesem Tag, die diesen Tag erfahren, die Zorn Gottes für ihre Sünder, für ihre Ablehnung Gottes. Sie werden es nicht entfliehen. So direkt und ernsthaft zeigt uns Paulus hier in Vers 3. Die Ernsthaftigkeit der Lage macht er hier deutlich klar. Ohne bildlich Begriffe wie die Wehen einer schwangeren Frau oder ein Dieb in der Nacht, Er sagt es einfach, es wird keinen Ausweg für sie geben. Die Verwüstung, die die Welt erfahren wird, wird für sie ausweglos. Die Lage wird endgültig hoffnungslos in dem Moment. Wie ordnen wir das alles ein? Was machst du damit? Die Warnungen, die Gott hier gibt, die Gott schon vorhin gegeben hat, will Gott dich davon abhalten, dein Vertrauen für deine Sicherheit auf irgendetwas hier in der Welt zu setzen. Der Grund dafür, dass das Gericht verdient ist, liegt darin, dass jeder Sünder dazu geneigt ist, Frieden und Sicherheit für sich selbst zu schaffen, unabhängig von Gott. Es ist noch nicht so weit aber, wie es hier in unserem Text steht, dass der Tag des Herrn die Menschen in der Welt, euch auch, überfallen ist. Aber die Gefahr ist dennoch da, dass du persönlich in der einen oder anderen Weise dein Leben in unabhängig von Gott führen würdest. Das Suchen nach Eigenständigkeit und Sicherheit außer Gott von einem Gläubigen hat man sogar praktische Atheismus genannt. Das heißt, wenn man Gott mündlich bekennt, aber praktisch weigert, sich Gott zu unterordnen. Aber Gott gibt heute die Lösung dafür, für das Problem. Hör auf, deine eigene Sicherheit und Friede zu vertrauen und konzentriere dich darauf. Sei es, dass du schon an Jesus geglaubt hast oder nicht. Heute kann für dich, wenn du noch nicht an Jesus geglaubt hast, in deinem Herz, es kann die erste richtige Entscheidung in die richtige Richtung sein, dass du auf Jesus und sein Heilswerk schaust und in deinem Herzen glaubst. Und wenn du schon Christ bist, wenn du schon ein Geschwister bist, dann konzentriere dich wieder darauf, dass Jesus sein Heilswerk in dich vollenden wird. Die zweite Tatsache, die wir in unserem Text sehen, ist, dass obwohl viele Menschen die schlimmste Folge zu ihren Entscheidungen erleben werden, es gibt doch viele andere, die Gottes Rettung persönlich erfahren. Ich rede mit der Absicht, dass ich an vielen dieser Menschen bin. Inwieweit aber macht die Rettung einen Unterschied? Eigentlich ist die Rettung alles, was den Unterschied macht. Denn Gottes Kinder werden durch seine Adoption in der Lage sein, die schwierigsten Probleme zu überwinden. Wir sehen in Verse 4 bis 5, dass Gottes Adoption befreit, um ohne Angst vor dem zukünftigen Gericht zu leben. Paulus sagt hier, ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis. Und später in Vers 5 wiederholt er, wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Hier setzt Paulus seinen Gedankengang von Vers 3 fort, mit einem Kontrast zur ungläubigen Welt hinsichtlich der Sphäre ihres Lebens an. Ungläubige haben ihre Existenz im Bereich der Finsternis, in der Dunkelheit. Das war und ist noch eine gängige religiöse Metapher für Sünde und Böses. Das heißt, Finsternis heißt alles, was nicht zum Gottesreich gehört. Gottesreich wird immer in der Bibel bezeichnet als der Reich des Lichtes, als Licht und hell. Und Paulus machte hier klar, dass euch der Tag wie ein Dieb, dass es unmöglich ist, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Wenn das Gläubige nicht der Sphäre der Nacht angehören, macht Gott es für uns hier eindeutig klar. Es ist unmöglich, dass der Tag des Herrn Gläubige überfallen kann. Das sollte uns eine wunderbare Trost sein, dass wir keinen Zorn, dass wir keinen Gericht mit der Welt erleben werden. Und dann sagt er in Vers 4, in Vers 5, ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wenn jemand nicht in der Finsternis ist, dann heißt das, dass sie im Licht sind, oder? Ja, und Paulus gibt hier uns auch dazu ein Bild. Vielleicht folgst du in deine Bibel und auch die Gliederung und jetzt möchtest du mir eine Frage stellen. Woher bekommst du Adoption? Ich sehe das Wort eigentlich nicht im Text. Und damit hast du recht. Aber der Beweis für meine Wortwahl basiert sich auf die Bedeutung dieser Begriffe. Basiert sich auf die Bedeutung diesen zwei Begriffe Sünde des Lichts und Sünde des Tages. Ein Kommentar hat es hilfreich so geklärt. Der Ausdruck Sünde des Lichts ist ein hebräisch formell, die ihr Wesen als dem Licht zugehörig beschreibt. Die Figur drückt zudem eine innige Beziehung aus, dass sie mit dem Licht so eng verbunden waren wie Kinder mit ihren Eltern. Die Hebräer beschrieben eine Person als den Sohn von etwas, das sie vollständig beherrschte und kontrollierte. Mit dem Verständnis, mit diesem Hintergrund dann, finde ich das beste Illustration oder das beste Wort, was wir auch im Neuen Testament sehen, Adoption. Weil wir wissen, dass wir alle nicht ursprünglich Sünde des Lichts waren. Wir waren alle einmal ja in der Finsternis und nun jetzt, durch die Rettung Jesu Christi, sind wir umgewandelt worden und Sünde des Lichtes. Das heißt, es muss eine Transformation gegeben haben und wegen dass er es hier so beschreibt als Sünde des Lichtes, ist das beste Bild dafür, dass wir als Gotteskinder adoptiert worden sind. Und Gottes Adoption macht es nicht nur möglich und befreit uns nicht nur, um ohne Angst vor dem zukünftigen Gericht zu leben, sondern auch rüstet uns dazu aus, um die gegenwärtigen Gefahren richtig zu bestehen. Er schreibt in Verse 6 bis 8, lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen. Und die anderen hier bezieht sich auf die anderen, die in der Welt sind. Auf diejenigen, die nicht dem Tag angehören, nicht dem Licht angehören, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Dieses Wachsamkeit, dieses Nüchternheit, will Paulus hier weiter darauf eingehen. Und er macht das deutlich mit einem Kontrast in Vers 7. Er fordert sie in Vers 6 an, wachen und nüchtern zu sein. Und er basiert es auf das, was er in Vers 7 sagt, mit diesem Kontrast. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Diese Aktivitäten, schlafen und betrunken zu sein, gehören in der damaligen Zeit sowie auch in unserer Zeit nicht dem Tag an, sondern der Nacht an. Heutzutage ist es auch gängig, dass es ungewöhnlich ist, für Menschen betrunken während eines Tages zu sein und auch, dass man viel schlafen wird tagsüber. Man schläft in der Nacht, außer dass es ein Baby ist. Dann schlafen sie, wann auch immer sie schlafen werden. Aber für die meisten Menschen, die älter als einem Jahr sind, schlafen sie bei Nacht. Und diese gängigen Aktivitäten, diesen Kontrast, bezieht sich Paulus als ein Bild. Er fordert sie dazu auf, um wachen und nüchtern zu sein, denn das sind die Aktivitäten von Leuten, die zu dem Tag gehören, zu dem Licht gehören und nicht zum Zorn, nicht zum Gericht. Und in Vers 8 setzt er weiter in seinen Gedankengang fort. Wir aber, im Kontrast zu dem, die ihren Aktivitäten als Ungläubige machen, er sagte, wir aber, die wir dem Tag angehören, nochmal, was ist unsere Identität? Wir sind Kinder Gottes, wir sind adoptiert worden. Wir wollen nüchtern sein. Und was heißt nüchtern sein? Wie sieht das eigentlich aus? Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Der Brustpanzer hier, auf den Paulus eingeht, sagt er, das ist eine zweiseitige sozusagen in diesem Bild. Er beschreibt es mit zwei Begriffe. Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Und das bezieht sich auf Glauben an Jesus und das, was aus dem Glauben herausfließt. Eigentlich Liebe für die anderen Zugehörigen zu Jesus. Das heißt, wir wollen nüchtern sein, indem dass wir glauben wollen an das, was Jesus uns gesagt hat, an die Botschaft des Evangeliums, an Gottes Wort und dass wir in Bezug auf diesen Glaube die Liebe an andere zeigen sollen. Der Brustpanzer des Glaubens und der Liebe sollte ein Schild für den Brust, der getragen wird, um das Herz zu schützen. Und Gottes Wort, wie wir gesehen haben, schützt das Herz und unsere Liebe miteinander, füreinander, hilft uns auch zu schützen. Das rüstet uns dazu aus, unsere täglichen Herausforderungen zu konfrontieren zu können, besser damit umzugehen, mit der Liebe, die wir einander zeigen. Und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Der Helm sollte ein Schutz für unseren Gehirn und unsere Gedanken sein. Unsere Gedanken werden geschützt, wenn wir auf das Heil konzentrieren. Und worauf bezieht sich dieses Heil? Das werden wir in unserem letzten Punkt sehen. Aber ganz kurz möchte ich nur unsere Mütter und Väter, die Kinder, Schulkinder, Pastoren, Diakonen, alle Mitglieder, alle Zuhörer heute ansprechen und sagen, wir sind in einer Zeit von unseren gegenwärtigen Gefahren schwierig für uns sind, damit umzugehen. Aber hier gibt Gott uns den Hinweis, die Anweisung, dass mit Glauben und Gottes Wort, dass mit Liebe füreinander, für diejenigen, die Jesus zugehören, und mit unserem Blick auf das Heil der zukünftigen Erfüllung, Vollendung unseres Heils, werden wir dazu ausgerüstet sein, unsere Schwierigkeiten zu Hause richtig damit umzugehen. Wir werden sie bestehen können, wenn wir unseren Blick auf Jesus gerichtet haben. Am Ende deiner Zeit hier auf der Erde, sei es, dass du zu Ende deines Lebens kommst oder Jesus dich mit der Gemeinde entrückt, wirst du sehen, wie er dich durch alle die schwierigen Herausforderungen und Probleme deines Lebens begleitet hat, wie er dich dafür ausgerüstet hat. Und die letzte Tatsache, die wir heute sehen, ist, dass nachdem alles für dich hier zu Ende gekommen ist, die Rettung durch Jesus ist das Einzige, was eigentlich mit echter Sicherheit und Friede endet, verbunden ist. Es gibt, wie ich am Anfang versprochen habe, es gibt echte Sicherheit und Friede, aber es befindet sich in keine menschliche aufgebaute Mechanismus oder Sicherheitsmaßnahmen. Es geschieht nur durch Gottes Plan in Jesus Christus. Gottes Plan zur Rettung seiner Kinder endet in einem dauerhaften Frieden. Und wir sehen hier in Vers 9 bis 10, dass Gottes Heilsplan sichert ewigen Frieden durch den Opfertod Jesu. Paulus sagt hier in Vers 9, Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Es ist ganz wichtig, dass ihr diesen Punkt, Kinder heute, Jugendliche, auch anderen, dass ihr diesen Punkt komplett versteht. Es gibt keinen Zorn für Gottes Kinder. Es gibt keinen Zorn für Gottes Volk in der Zukunft. Du wirst keinen Zorn von Gott sehen. Du wirst keinen Zorn hier auf der Erde erleben. Seine Bestimmung, Gottes Bestimmung für seinen Heiligen, ist nicht auf Zorn gezielt, sagte Paulus hier, sagte Gott uns, sondern andersrum zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Diesen Besitz bezieht sich auf die Vollendung des Heils, auf die Vollendung unserer Rettung. Ihr wisst wahrscheinlich alle, dass in dem Moment, dass Jesus dich rettet, beginnt ein Prozess der Heiligung, ein Erneuerungsprozess, das euch wieder ähnlicher und ähnlicher und ähnlicher mit Wellen und Schwellen, aber immer aufwärtsgängig, ähnlicher wie Jesus macht. Aber ihr erfährt, wie ich auch, dass wir weniger Erfolg haben, als wir danach sehnen. Aber am Ende von all unserer Bemühung, unserer Gnade ermächtigt Bemühung, am Ende liegt ein Sieg, der Jesus für uns verbracht hat und uns schenken wird. Und diesen Sieg heißt Besitz des Heils, die Realisation der gekauften Errettung. Das Paket ist schon unterwegs nach Hause. Ihr seid unterwegs nach Hause. Wir sind gemeinsam unterwegs nach Hause. Aber wenn wir ankommen, wir werden ankommen, ohne gerecht gesehen zu haben. In Vers 10 sagte Paulus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Der für uns gestorben ist das Einzige hier in unserem heutigen Text, worauf sich auf das Kreuz und das Heilswerk, das Jesus hier auf der Erde in seinem erdlichen Dienst gemacht hat, geleistet hat. Und dann geht er weiter und sagt er sofort, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Es gibt eigentlich etwas Verstecktes hier, dass jemand mit Jesus leben kann. Wie kann das sein? Der Text sagte, dass er gestorben ist. Ihr wisst die Antwort schon, aber Paulus hat es nicht hier explizit geschrieben, aber der hat schon in Kapitel 4, Vers 14 und in viele andere Stellen dieses Buches und in anderen Stellen, Jesus ist auferstanden. Er lebt schon. Die nächste Frage sollte sein, was meinte Paulus mit, ob wir wachen oder schlafen dann? Ich dachte, dass er mir gerade aufgefordert hat, nicht zu schlafen. Sehe Vers 6. Nur wachen und nüchtern zu sein. Ja, hat er. Hier kann Paulus nur darauf beziehen, auf etwas anderes, außer seine Aussage von Vers 6. Sonst widerspricht er sich selbst. Wachen in Vers 6 war eine Eigenschaft von Gläubigen und Schlafen eine Eigenschaft von den Ungläubigen. Aber stattdessen spricht Paulus hier von verstorbenen oder noch lebenden Gläubigen. Er verbindet diesen Punkt zu seinem Punkt vom Ende des Kapitels 5. Das Heil, das Paulus hier im Blick hat, werden sie erfahren, wenn Jesus sie entrückt. Er verknüpft sich an seine Aussage vom Ende Kapitel 4, dass ob man schläft oder ein Gläubig schläft oder noch am Leben ist, wenn Jesus zurückkommt, werden sie zusammen mit dem Herrn entrückt werden. Und hier sagt er das Gleiche nochmal aus. Egal, ob sie zu der Zeit verstorben sind oder noch leben, sie werden mit Jesus entrückt werden. Und wir kommen dann gleich hier am Ende zu Vers 11. Gottes Heilsplan sichert den wahren Frieden durch evangeliumsbasierende Ermutigung. Paulus sagt ihnen, ermahnt einander. Paulus schließt diesen Abschnitt mit zwei kurzen Aufforderungen und etwas ermutigend. Paulus fordert sie auf, einander zu ermahnen. Warum zu ermahnen? Denn eigentlich, das ist, was er vorbildlich in diesem Text getan hat. Er hat sie ermahnt, wach zu bleiben, nüchtern zu sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Und das wollte er, dass sie das weiter tun würden. Er baut einer den anderen, sagt er. Wir haben es schon heute gesungen, um den Schwachen Kraft zu geben. Das hat Jesus getan, der geht voran, um den Schwachen Kraft zu geben. Und er gibt euch auch die Gnade, um anderen, die schwach sind, die leiden unter vielfältigen Herausforderungen, Kraft zu geben. Baut sie auf. Die soll eine gemeinsame Aktivität sein, da jeder versucht, den anderen zu trösten oder zu ermutigen, wird es einen gegenseitigen Nutzen geben. Es ist eigentlich wörtlich einer für den anderen und bedeutet, dass keiner Einzelne in dieser Angelegenheit, in diesem Bedürfnis seine geistlichen Entwicklung für sich selbst ausreicht. Deshalb sind wir eine Gemeinde. Und Paulus ermutigt sie hier am Ende, wie ihr es auch tut. Diese Ermutigung ist so wichtig, weil Wachstum für die Gläubigen ein Ergebnis von geduldiger Arbeit ist. Ermutigt sie, weiter voranzugehen, indem dass er wusste, sie schon einander liebte. Sie haben einander schon lieb. Sie haben schon einander ermutigt und im Glauben erbaut. Aber sie mussten weitergehen. Ihr Lieben, wo immer Gläubige, ein Zitat aus einem Kommentar möchte ich hier am Ende euch geben, wo immer Gläubige einander im privaten Gespräch wie auch in ihren Versammlungen ermutigen und stärken, indem sie diese Wahrheiten berücksichtigen, wird es eine gesund und blühende Gemeinde geben. Wir werden keinen Zorn von Gott erfahren. Wir werden die Vollendung Jesus' Heilswerk persönlich erfahren. Deshalb konzentriere dich darauf, weil nur durch Jesus geschieht die Rettung vor dem kommenden Gericht. Wenn du heute noch nicht an Jesus geglaubt hast, persönlich, kannst du von diesem Zorn geschont werden, aber nur durch Jesus. Nur wenn du zu ihm jetzt redest und ihm sagst, ich bekenne meine Sünde, ich weiß, dass ich der Grund bin, warum Jesus auf dem Kreuz gehen musste und sterben musste. Und ich möchte, dass du, Herr Jesus, mich reinigst und mich vergibst für meine Sünde. Und wenn du an ihn glaubst, als deinem Herrn, dann wirst du diese Rettung schon haben und du wirst schließlich erfahren die Vollendung seines Heils. Lass uns zusammen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir so sehr für dein Wort, für deine Liebe, für deine Gnade, dass du uns die Wahrheit offenbart hast, dass wir wissen können, dass es ein kommendes Gericht gibt, dass wir uns richtig darauf vorbereiten können, dass wir in Jesus unser Heil besitzen werden und dass wir nicht dem Finsternis, dass wir nicht der Nacht gehören müssen. Vater, wir bitten dich, dass du jeder hier hilfst, jeder dazu ausrüstest, um auf das Ende ihrer Heiligung diese Woche zu konzentrieren. Was auch immer uns diese Woche geschieht, wir wollen auf Jesus konzentrieren. Im Namen Jesu bitte ich dich. Amen.